Das ist ein so schönes Zitat, ich wurde lesbisch auf dem zweiten Bildungsweg. Ja, genau. Das heißt, da war eine große Wende in Ihrem Leben.
Ja, das war irgendwann. Mit Ende 30 habe ich mich zum ersten Mal in eine Frau verliebt. Mhm. So. Deswegen sage ich, ich bin keine klassische Lesbe, weil ich natürlich in der Pubertät, in dieser wichtigen Zeit, war ich heterosexuell orientiert. Ich war in meinen Klassenkameraden verliebt und davor schon in Elvis Presley. So. Es waren Männer, übrigens alles Musiker.
Maren Kreumann, die Kabarettistin, über einen echten Wendepunkt in ihrem Leben. 1993 hat sie sich öffentlich geoutet. Danach hatte sie es erstmal schwer im deutschen Fernsehen. Da wurde sie gern mal vergessen und übersehen. Keine einfache Zeit für die heute 76-Jährige, die aber sagt, ich bereue nichts. Mein Outing hat nämlich ganz gute Spuren hinterlassen. Maren Kreumann im Promi-Talk. Witzig, offen, nachdenklich, voller Optimismus. Es war ein Genuss, mit ihr zu sprechen. Ich hoffe, man hört's.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Maren Kreumann ist bei mir. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
Dankeschön, Herr Assenheimer.
Frau Kreumann, bevor wir seriös werden im Rahmen unserer oder meiner,
das müssen wir,
oder meiner beschränkten Möglichkeiten, zunächst muss ich Sie mal loben. Sie haben in meiner Familie eine fantastische Diskussion losgetreten mit einem kleinen Satz. Sie haben mal in einem Interview gesagt, es sei eine Köstlichkeit, wenn man schwäbischen Kartoffelsalat anbrät und ihn dann isst.
Ja.
Und das hat bei den Kartoffelfreunden in meiner Familie unglaubliche Diskussionen ausgelöst. Es gab die, die sagen, das ist ein Sakrileg. Niemals. Darf man nicht. Es gab die Experimentierfreudigen, die haben es sofort gemacht.
Ja.
Und es war gar nicht schlecht, ehrlich gesagt.
Ja, also es ist ja so, das war ja eine Notlösung. Das hat meine Mutter gemacht, weil abends gab es immer die Reste vom Mittag. Mhm. Und wenn sie mittags den schwäbischen Kartoffelsalat gemacht hatte, das war fast das Einzige, was sie aus der schwäbischen Küche als Berlinerin übernommen hatte, dann musste man den halt aufbraten. Und dann mochte ich das, das habe ich besonders ins Herz geschlossen und fand das eine super Idee.
Ja, wir müssen die Diskussion nicht bis in die letzte Verästelung führen, aber ist es nicht schön, einen Kartoffelsalat, gerade wenn er einen Tag schon hinter sich hat,
wunderbar,
dann ist er doch eigentlich super, weil so er so knattig durchzieht.
Ja, wunderbar.
Und so schmatzt, wie der Schwabe.
Ja, das muss er, also das muss so durchgesuppt werden, wie in Berlin sagt. Aber wenn das zum Beispiel, manchmal hat es ja auch so viel gemacht, dass das schon der zweite Tag vom Kartoffelsalat war. Okay. Und den dann abends aufzubraten, wunderbar. Man darf nur nicht, also was wirklich das Sakrileg ist, man darf natürlich keinen Kartoffelsalat, der mit Mayonnaise gemacht ist, den darf man nicht aufbraten. Nein, nein. Aber den mit Brühe und ein bisschen Öl, das, also ich finde es, weil es da eine Mischung aus dem tollen Kartoffelsalat und an sich auch tollen Bratkartoffeln.
Also Sie haben uns damit sehr erfreut. Bei uns bleibt nur nie Kartoffelsalat übrig. Das ist natürlich
ja,
der Punkt.
Ja, das ist bei mir zu Hause eigentlich auch so, wenn ich den mache. Ich habe den ja übernommen von meiner Mutter.
Wir kommen ganz selten. Also. Der schwäbische Kartoffelsalat. Ihre Mutter kam ja aus Berlin.
Ja, meine beiden Eltern.
Und ist mit ihrem Vater dann nach Tübingen, weil er in Tübingen Professor war. Sehr angesehen. Ihre Mutter auch Akademikerin.
Ja.
Hatte aber dann 5 Kinder zu Hause.
Ja.
Hat das
war an sich kein Gegensatz, aber es
war aber hat das ihre akademische Karriere?
Fürs Läbe war es schon eine gewisse Unvereinbarkeit. Also die waren dann hauptsächlich Mutter und hat da ganz viel gemacht und hat auch noch gesucht, wie sie sich anders betätigen kann, also sozusagen geistig betätigen kann, hat Kritiken geschrieben, Theaterkritiken für Schwäbische Tagblatt und Dinge gemacht, weil sie schon dann auch das nicht völlig aufgeben wollte. Aber es war natürlich 5 Kinder in den 50er Jahren. Mhm. Das war eigentlich unvereinbar mit einer weiblichen Berufstätigkeit, zumal der Mann ja eine Stelle hatte.
Ja, ich glaube, es gibt immer noch Menschen in Tübingen, die bei ihrer Mutter Latein-Nachhilfe hatten. Und da sehr gestärkt, glaube ich.
Woher haben sie das denn?
Man kennt sie aus in so kleinen Städtchen natürlich.
Ja, es gibt, glaube ich, lebende Menschen, auch meines Alters, die Nachhilfe hatten. Das hat sie nämlich sehr gut gemacht. Mhm. Und sie hat, ich möchte sagen, Generationen von Klassenkameraden von uns 5 Kindern hat meine Mutter durch die Versetzung oder durchs Abi gebracht, weil sie gut Latein unterrichtet hat.
Jetzt müssen wir uns diese 5 Kinder natürlich noch mal ein bisschen genauer anschauen, weil sie waren das Nesthäkchen und das einzige Mädchen. Mhm. 4 Brüder.
Ja.
Sind Sie da komplett untergegangen oder im Gegenteil, haben Sie da ganz schnell Ihre Stimme gefunden, weil Sie sie finden mussten, um irgendwie zu Wort zu kommen?
Also ich bin nicht untergegangen, weil als einziges Mädchen hatte ich eine Sonderstellung und als Jüngster hatten wir ja auch immer eine Sonderstellung. Ich war ja 5 Jahre hinterher gekleckert nach dem letzten Bruder. Die Jungs waren alle 2 Jahre auseinander. Und die Brüder waren total lieb zu mir. Manche denken ja, gegen 4 Brüder muss man sich durchsetzen. Mhm. Das ist nicht der Fall. Dazu waren die ja zu alt. Die waren eher gentlemanmäßig drauf. Die haben mich beschützt. Die haben sich um mich gesorgt, dass alles gut geht, so ungefähr. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn irgendwo was ist, ist einer meiner Brüder da und verkloppt denjenigen, der mir was Böses will oder so. Und das Problem für mich war eher, dass ich die so toll fand, dass ich dachte, ich werde nie so schlau wie die und nie so großartig, und die konnten immer so gut reden und waren so witzig und so. Und das war eher das Problem. Und natürlich die Prinzesschenmöglichkeit, 4 Jungs, kleines blondes Mädchen, hat meine Mutter sofort als Gefahr erkannt und hat dem vorgebeugt, indem sie, als ich dann zur Schule kam, bei mir die niedlichen blonden Haare radikal abgeschnitten hat. Ja. So mit dem Satz, es ist praktischer.
Ja.
Und dann war ich ein völlig anderer Typ von Mädchen, wurde so ein Mäuschen. Außerdem wurde ich ganz schnell kurzsichtig, als ich in die Schule kam. Die Brille. Und dann war ich ein völlig anderer Typ von Mädchen und habe ganz früh begriffen, wie wichtig das Aussehen für ein Mädchen ist, weil die Leute danach, je nach Aussehen, einen völlig anders behandeln.
Ja.
Das war also, da hatte ich nie was von Feminismus. Ich hatte sowieso lange nichts von Feminismus gehört. Aber da hatte ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber das habe ich sehr deutlich gespürt.
War es dann Ihr Wunsch, sich wieder ins Prinzesschen zurückzuverwandeln? Quasi Brille weg und die Haare wachsen lassen und dann da einem Bild zu entsprechen, das damals natürlich sehr gängig war?
Ja, nee, das wollte ich nicht. Ich habe dann das schon irgendwie eingesehen. Ich wollte eigentlich so sein, so gleich behandelt werden wie meine Brüder. Ich wollte, ich wäre gerne so schlau gewesen wie die und habe mich da in die Richtung versucht zu entwickeln. So, also ich dachte dann, ich habe das nicht vermisst, weil es war mir selber ja gar nicht so bewusst, wie es den anderen, die von außen geguckt haben, bewusst war, dass ich da so eine Sonderrolle hatte. Und als niedliches kleines Mädchen, du merkst natürlich irgendwie, kommt gut an, aber du reflektierst es ja nicht wirklich. Und dann hatte ich eben diese anderen Haare und ich glaube, ich habe gedacht, ich muss dann mit schlau sein irgendwie kontern oder das kompensieren oder irgendwie durchs Leben kommen.
Sie haben gerade so schön gesagt, Ihre Mutter hat diese Gefahr erkannt.
Ja.
Also das war schon was ihr sehr bewusst war, dass da jetzt ein Mädchen ist und das muss tatsächlich die Stimme finden und den Platz finden bei diesen dann 4 dominanten Brüdern. Das heißt, war das ein fortschrittlicher Haushalt, was Geschlechterbilder anging für die damalige Zeit?
Teils. Also meine Mutter war ja eine emanzipierte Frau für ihren Jahrgang. Die war ja Jahrgang 1910 und hat 1937 promoviert in Berlin damals. Das war unüblich. Sie hat auch oft erzählt, wie an der Berliner Uni, als sie die Promotion machte und studiert hat vorher, da waren so Schilder, sagt sie, da stand drauf, pack Eimer, Besen, Schaufel an, dann findest du schneller einen Mann. Und das fand sie ganz unmöglich. Und sie hatte eine leise Verachtung für all die Frauen, die damals sehr häufig an der Uni waren, wenn sie überhaupt studierten, die, sagen wir mal, 3 Semester Kunstgeschichte studierten, als sie dann einen Mann gefunden hatten, aufhörten. Das hat sie nicht dass ich so ein Mädchen werde, wollte sie nicht. Und sie hat es natürlich ein bisschen, verachtet ist viel gesagt, aber sie war ja stolz darauf, dass sie das geschafft hat, das Studium zu Ende zu machen oder auch noch zu promovieren, denn das war nicht für sie vorgesehen gewesen. So, und deswegen wollte sie auch, dass ich sozusagen mit Leistung und nicht mit, wie man heute sagen würde, Beauty und kurzen Röcken und Dekolleté oder so, das fand sie alles nicht gut. Denn es gab ja schon in den 20er Jahren und speziell in Berlin eine emanzipatorische Zeit, wo auch Geschlechterrollen in Frage gestellt werden. Da gab es die ersten Lesben, da gab es so jemand wie Anita Berber, die tanzte, oder so. Da gab es Homosexualität. Also nicht, dass es ausgesprochen wurde, aber sie hatte zum Beispiel Marlene Dietrich noch auf einer Bühne gesehen in den 20er Jahren. So, das hat eine Wirkung gehabt, obwohl sie unpolitisch war und auch nicht deutlich, ganz klar später nicht feministisch. Sie lehnte auch Alice Schwarzer ab, das fand sie nicht gut. Aber die Tatsache, dass sie so emanzipiert war, wie sie war, das hat sie nicht mehr abgelegt. Und das war gut für meine Erziehung. Mhm. Die Jungs hat sie aber jetzt nicht unbedingt so emanzipiert.
Das wäre jetzt dann die weiterführende Frage gewesen, ob da auch so ein Bewusstsein. Ihr Bruder übrigens, um das noch, einer ihrer Brüder war Landrat in Tübingen, glaube ich, 14 Jahre lang.
Bürgermeister erst, und also nicht Oberbürger, sondern Bürgermeister und dann Landrat, ja.
Hat also da Spuren hinterlassen.
Ja, ja, wahrscheinlich schon. Wir haben uns immer gestritten, weil er war ja, also er war nicht, kein Parteimitglied, aber von der CDU gewählt. Mhm. Und ich war immer das, was heute von der rechten Seite als linksgrün versifft bezeichnet wird. Schmallippig, feministisch, lesbisch, vegetarisch, alles, was alles ekelhaft ist. Jetzt kommt noch postklimakteriell hinzu. So. Und wir haben uns immer gestritten, aber sozusagen freundschaftlich und nie wirklich, dass wir uns nicht mehr geliebt hätten. Mhm. So. Und er war immer der große Bruder, der mich in Schutz nahm und auch irgendwann auch stolz war ein bisschen, obwohl wir also politisch gar nicht zusammenkamen. Das wurde damals vom Schwäbischen Tagblatt, das war zu der Zeit ein sehr tolles Provinzblatt, wurde das immer genüsslich ausgekostet, dieser politische, familiäre Konflikt zwischen meinem ältesten Bruder und mir.
Also die Jungs wurden, Sie haben es gerade gesagt, von ihrer Mutter da jetzt nicht progressiv erzogen oder emanzipatorisch oder mit feministischem Einschlag, dass die da schon Bewusstsein entwickelt haben.
Nee, meine Mutter zum Beispiel, was im Haushalt helfen anging, sagte immer, die Kinder sollen alle Zeit haben, ihre Hausaufgaben zu machen. Und das führte dazu, dass keiner im Haushalt geholfen hat. Und wenn ich dann anfing, oder irgendwas rauszutragen oder abzuwaschen oder so, und mein nächstälterer Bruder, der 5 Jahre älter ist, mein Bruder Meinrad, der machte das auch, dann kriegten wir beide irgendwie 5 Pfennig oder so. Das hat sie schon gemerkt, dass es nicht unterschiedlich behandelt wurde. Aber sie hat nie drauf gedrungen, dass zum Beispiel die Jungs im Haushalt arbeiten. Mhm. Das wäre ja sozusagen feministisch gewesen. Das war sie nicht. Mhm. Die war schon eigentlich eine politisch konservativ denkende Frau, aber eben im Frauenbild fortgeschritten.
Und ihr Vater? Über den haben wir da jetzt noch gar nicht reingenommen.
Ja, mein Vater war natürlich an der Erziehung nicht so stark beteiligt, weil er eben, wie das üblich war, weg war. Er war in der Uni oder er hat auch irgendwie Lehrstuhlvertretung woanders gemacht und war halt überwiegend nicht da. Und die Erziehung war die Sache meiner Mutter. Aber ich erinnere mich einmal, dass er mich lobte, weil ich irgendwie an etwas gedacht hatte. Irgendwie, es ging beim Essen oder so und ich bin rausgegangen und habe 2 Teelöffel mitgebracht, anstatt nur den für mich, weil ich dachte, mein Vater hat den Nachtisch auch noch nicht gegessen. Irgendwie sowas. Mhm. Und dann sagte er, das ist toll, du hast mitgedacht, egal ob du später, ich weiß nicht mehr, welcher Beruf das war, wirst oder Sekretärin, das ist immer lustig. Immer nützlich, so. Mhm. So. Lustig, merkwürdig fand ich das mit der Sekretärin, weil ich dachte, ich will doch nicht Sekretärin werden, wenn meine Brüder alle Rechtsanwälte oder Lehrer oder sonst was werden. Also das empfand ich als eine leicht diskriminierende, also liebevoll, aber leicht diskriminierende Bemerkung, dass sie überhaupt in Erwägung zog, dass ich die Sekretärin sein könnte, die dann seine Söhne bedient oder der seinen Söhnen zuarbeitet. Und daraus schließe ich, dass er nicht ganz so das emanzipierte Bewusstsein hatte, was meine Rolle angeht. Das merkte man auch daran, meine Mutter war eigentlich strenger mit diesem Leistungsdenken. Mhm. Mein Vater hat mich einfach geliebt, weil ich das Mädchen war. So,
da, und wahrscheinlich also gedacht, sie werden irgendwann weggeheiratet und dann ist gut.
Ja, war wenn das so? Sie überhaupt gedacht, ja, vielleicht. Also jedenfalls am Anfang war es so, ich war da bei meinem Vater, war immer alles gut. Und meine Mutter hat darauf geachtet, dass ich aber auch wirklich gut bin in der Schule. Also nicht, dass sie irgendwie mich getriezt hat, aber es war ihr wichtig, diese Gleichheit zu den Jungs herzustellen. Und mein Vater, der hat sich halt gefreut, dass er noch ein Mädchen war und hat mich halt lieb gehabt. So.
Es ist wahnsinnig interessant, dieses Aufwachsen als Mädchen in den 50er Jahren. Sie haben ein ganz, ganz tolles Bühnenprogramm, In My 60s heißt es. Kann man sich in der Mediathek anschauen, in der ARD-Mediathek. Ja. Wirklich ein Genuss mit Liedern aus den 60er Jahren, die Sie singen, mit Geschichten aus Ihrem Leben. Und Sie sagen eben, dass da schon, ob jetzt immer so ganz plakativ oder auch so subkutan, da schon Fesseln angelegt wurden. Es gab die Ratgeberliteratur, wie hat ein Mädchen zu haben. Man musste sich irgendwie was, 100 Mal
100
die Haare...
100 Bürstenstriche am Tag, damit man schön ist und so. Das war ganz klar ganz wichtig. Und es waren auch in den Liedern selber, in den 50er Jahren, wurde ja Frauenrolle beschrieben. Ja. Also da wurde dann beschrieben, dass die Frau eben am Kai steht und wartet und der Mann ist Seemann zum Beispiel oder so. Oder es wurde in den späteren Liedern geschrieben, der Mann, also sie sehnt sich nach dem Mann, der hat aber mit ihr Schluss gemacht, er hat irgendwie eine neue Frau und sie singt, das war ein Lied von Dusty Springfield, die ich sehr geschätzt habe damals, die singt dann, also falls die dich doch nicht will, ich nehme dich gerne zurück und ich warte auf, also wieder das Warten, ich warte, ich bin immer noch da und ich weiß gar nicht, was ich ohne dich tun soll. Also extrem unemanzipiertes Bild und das haben wir alle toll gefunden damals, weil wir auch gar nicht über die Texte so nachgedacht haben und uns an die Musik gehalten haben, die ja schon ein bisschen sexy war. Und man ahnte, dass es irgendwie sowas mit Sexualität, sowas irgendwann im Leben kommt. Das ahnte man an der Musik, Musik schneller als an allem anderen, weil wir wurden ja auch nicht aufgeklärt und Bravo wurde bei uns nicht gelesen mit hier Dr. Sommer oder wer da aufgeklärt hat. So, deswegen war die Popmusik ja eigentlich eine Entwicklungshilfe.
Wie gesagt, ein großer Tipp, sich das anzuschauen.
Ja, stimmt, freut mich, dass Sie das sagen.
Nein, das ist wirklich ein großes Vergnügen. Zum Teil auch ein bisschen schockierend, was Sie über diese Zeit erzählen, was zum Beispiel den frauenfeindlichen Humor dieser Zeit angeht. Aber das kann man sich da in, kann man sich
bewusst, dass ich will ja ein bisschen schocken. Ich will ja nicht nur, dass Sie sitzen und klatschen, sondern ich will, dass Sie irgendwann im Publikum sagen, oh Gott, das erzählt sie jetzt nicht wirklich. So. Und dass Sie, weil ich mache ja kein normales Entertainment, nur damit alle glücklich sind, sondern ich will ja irgendwie, dass Sie was begreifen. Und zwar, wie das damals war. Und dann erzähle ich diese schockierenden Witze, die erzählt werden. Und dann sind die alle still. Und dann ist es meine Aufgabe als Entertainerin, die dann wieder im Rest des Programms so gut draufzukriegen, dass sie doch glücklich wieder sind und nach Hause gehen und denken, es war ein ganz toller Abend und außerdem habe ich noch was begriffen.
Ist Ihnen gelungen. Also für mich zumindest am Bildschirm.
Wir spielen das übrigens noch, leider nicht in Baden-Württemberg jetzt in diesem Jahr noch, aber in Berlin treten wir im Tippi. Das ist mein so ein großes Zelt, das ist meine Heimat sozusagen, Tippi und bei jeder Vernunft, da treten wir im November nochmal auf, falls jemand eine Reise nach Berlin macht und das sehen will.
Soll sich ja lohnen, auch deshalb.
Wenn man schon.
Aber lassen Sie uns das mal mitnehmen in die weitere Entwicklung. Sie haben ja gesagt, diese Prägung aus den 50er Jahren hat eigentlich verhindert, dass Frauen wirklich also Frauen dieser Generation, wirklich ein stabiles Selbstbewusstsein entwickeln konnten, dann als Erwachsene. Frauen. Wie lange haben Sie das gespürt oder spüren Sie es wirklich bis heute?
Also das sitzt so tief, weil man so klein war, als man das mitgekriegt hat. Das sitzt sehr tief und manchmal muss ich es noch bekämpfen, sage ich ganz offen. Das ist was, wenn irgendeine Krise ist oder so, neigt es dazu, dann nochmal hochzukommen. Ich weiß ja, ich habe meinen Beruf, ich habe Anerkennung, so normal, alles okay, habe ich geschafft. Aber es gibt immer Situationen, wo man mal irgendwie innerlich zusammenbricht und dann nochmal wieder bekämpfen muss und sagen, nein, du bist schon ganz gut so, wie du bist oder so. Das ist, das hält einfach lange vor. So. Aber natürlich, ich weiß gar nicht, wann ich gemerkt habe, dass das ein falsches Bild ist. Ich erinnere mich nur, ich hatte ja auch vier Cousinen von meiner Tante Maren, nach der ich heiße, Schwester meines Vaters, die hatten vier Cousinen ungefähr in dem Alter meiner Brüder. Ja. Und wenn ich dann erzählte, also ich habe vier Brüder und dann erzählt habe von meiner Tante Maren und meinem Onkel C.A., die haben vier Töchter, dann waren immer die Reaktionen total unterschiedlich. Bei den vier Mädchen, bei den vier Jungs jetzt, da wurde immer gesagt, toll, du hast vier Brüder, wie toll. Und dann bei den vier Cousinen wurde gesagt, oh Gott, die armen Eltern, die müssen vier Mädchen unter die Haube kriegen. Wirklich? Mit sowas bin ich ja als kleines Mädchen aufgewachsen. Das heißt, ich habe mir klar gemacht, ich bin das Mädchen in einer Familie, die sich sonst Gott sei Dank dadurch auszeichnet, dass da vier Jungs sind. Und was macht das mit meinem Selbstbewusstsein? Also ich bin aus der tollen Familie, aber die Familie ist toll, weil da lauter Jungs sind. Ich bin aber das Mädchen. So, da muss man ja irgendwie ins Schleudern kommen.
Stimmt. Ich hätte es bei Ihnen jetzt halt überhaupt nicht gedacht. Das ist ja oft so, ne? Man sieht jetzt, natürlich die alles, was geschafft wurde. Sie waren die erste Frau im deutschen Fernsehen mit einer eigenen Satiresendung, die vor allem auch ihre eigenen Texte geschrieben hat. Das war 1993.
Ich fing das an.
Das war auch das Jahr, in dem Sie sich geoutet haben als lesbisch. Da gab es diese Sterngeschichte. Sie waren, glaube ich, nicht auf dem Cover, aber
ich wollte nicht aufs Cover, weil ich nicht als Lesbe in die Geschichte eingehen wollte, sondern als Schauspielerin. die nebenbei gesagt auch offen lesbisch ist. So, ja. Das ist ein Unterschied und deswegen wollte ich nicht aufs Cover.
Genau. Sie haben sich dann aber auch wieder zurückgekämpft. Das hat, glaube ich, dann 2 Jahrzehnte gedauert, aber wieder zurückgekämpft in sozusagen heterosexuelle Rollen, haben sich da wieder reingekämpft, haben mittlerweile 4-mal den Grimme-Preis gewonnen. Kreumann ist jetzt in der 7. Staffel.
Ja, ich glaube, es ist die 7.
Glaube ich.
Ja.
Wie gesagt, das Bühnenprogramm, da würde man doch sagen, also das ist eine Frau, die steht auf so einem brutal guten Fundament. Da kann doch nichts irgendwie
ja,
dran
das
kratzen.
Ist auch schön. Ich bin auch total dankbar dafür. Mhm. Aber es hat ja auch 20 Jahre gebraucht, bis ich also bei der ARD wieder so richtig landen konnte. Das muss man wirklich sagen. Ich hatte bei der ARD sehr wenig, also bei meinem Sender von damals, Nachtschwester Kreumann ging bis 1997, da habe ich kaum mehr was zu tun gehabt, weil irgendwie war ich dann abgemeldet und musste woanders gucken. Und es dauerte bis 2017, dann, bis ich die erste Sendung hier von dieser Reihe Kreumann kriegte, bis ich wieder so mich, so fast blödes Wort, aber rehabilitiert würde oder wieder richtig vorhanden. Dazwischen hatte ich 1 oder 2 Mal Rollen, einmal eine Hauptrolle, das war bei einer Redakteurin, einer Senderchefin vom HR, die sehr unbeeindruckt war von den Vorgaben sonst in der ARD. Das waren auch nicht alle. So, aber im Prinzip hat es 20 Jahre gebraucht, auch bis ich wieder dann Satire machen durfte. Ja. Das war einfach, ja, kann man sagen, nur 20 Jahre vergangen und schwupp war sie wieder schon da.
Ja. Wurde damals offen mit Ihnen kommuniziert?
Nein. Das sagt man, hat doch niemand gesagt, wir engagieren sie nicht mehr, weil sie lesbisch sind. Das sagt man ja nicht, sondern man fällt denen dann einfach nicht mehr ein. Mhm. So, wenn besetzt wird, ich weiß, dass zum Beispiel der Felix Hubi, der Autor, der auch, oh Gott, hab Pfarrer geschrieben hat, die erste große Rolle, die ich hatte in einer eben schwäbischen Serie, der hat mehrfach versucht, noch mich wieder unterzubringen, also der hat mich vorgeschlagen, was heißt unterzubringen, der hat mich vorgeschlagen für Projekte und der hat mir hinterher dann, erst hinterher, weil er wollte mich auch nicht verunsichern, hat er gesagt, dass dann immer der Daumen runterging. Also da war dann nichts mehr zu machen, da war ich persona non grata. Das war dann halt so, aber das war okay, das konnte ich mir ja vorher ausrechnen.
Das wäre die Frage gewesen, wenn Sie das damals gewusst hätten. Vielleicht haben Sie es ja geahnt, aber als es dann eben tatsächlich so kam, dass Sie da gemieden wurden, dass der Daumen nach unten ging, haben Sie es bereut?
Nein. Also das ist die Frage, hat es mir geschadet? Manchmal werde ich gefragt, hat es mir geschadet? Ich finde nicht, dass es mir geschadet hat, denn es hat mich stärker gemacht, weil es mich daran gewöhnt hat, dass das Ansehen beim Fernsehen etwas sehr Kurzfristiges sein kann. Und dass ich auch meine eigene Selbstachtung nicht danach ausrichten darf, ob ich gerade einen Hype habe und schön engagiert werde und große Rollen kriege. Sondern das hat mir gezeigt, ich muss auch aushalten, wenn die Leute mich einfach scheiße finden, wenn die das ganz blöd finden und hämisch drüber reden, wie ich mich da geoutet habe, weil sie es auch einfach nicht kapiert haben. So, das hat mir beigebracht, davon etwas unabhängiger zu sein. Und was ich sagen könnte, wo es mir leicht geschadet hat. Meine Auftragslage hat es vielleicht eine kleine Delle versetzt. Okay, das ja. Aber mir als Person, finde ich, hat es nicht geschadet, sondern es hat mich stärker gemacht und es hat mir auch ein Bewusstsein gegeben dafür, was eigentlich wichtig ist. Weil ich habe das schon überlegt, wo hinterlasse ich die wichtigere Spur, wenn ich jetzt noch 3 weitere semi-lustige Serienhauptrollen in so Spiele und dann halt eine etwas berühmtere Schauspielerin bin. Oder wenn ich mich oute und ganz vielen Lesben, gerade den jungen Lesben oder auch vielleicht schwulen Männern, einen Anhaltspunkt gebe, dass man das wirklich auch machen kann, sich outen, dass man ein Recht hat, das zu sagen, man muss sich nicht verstecken. So, ich war ja dann so eine Referenzperson, wo man sagen kann, die hat sich auch geoutet, dann kann ich das ja auch machen. So. Und das fand ich den wichtigeren, die wichtigere Spur, wenn ich im Nachhinein gucke, die ich hinterlassen habe, weil ich da in der Gesellschaft tatsächlich, und wenn es auch nur wenig war, wenn ich da was verändert habe.
Sie waren so eine Art, oder sind es bis heute, so eine Art doppelte Galionsfigur. Einmal für Frauen mit Witz, Humor, kabarettistischen Ideen und Esprit. Frauen wie Caroline Kebekus, die verehren Sie, weil Sie natürlich auch den Weg geebnet haben. Oder Hazel Brugger oder so. Das sind fantastische Komikerinnen.
Die sind großartig. Ich weiß nicht, ob die mich verehren. Die haben ja noch andere Vorbilder gehabt irgendwann. Die waren vielleicht viel zu jung, um mich noch mitzukriegen. Aber es ist schön, dass die das so empfinden oder manchmal sowas sagen oder so. Ich weiß nicht, ob ich selber, also es ist ja so, die sind bei den Privatsendern und oft war das eine große Trennung zwischen Privatsender und öffentlich-rechtlich. Ich weiß gar nicht, ob eine Caroline Kebekus, die sehr stark durch den Karneval geprägt war, ob die wirklich mich mitgekriegt hat. Die hat vielleicht Gabi Köster mehr mitgekriegt, aber Gabi Köster war auch schon nach mir.
Ja, aber es ist ja so der geebnete Weg. Also es muss ja nicht die persönliche Wahrnehmung sein, sondern dass sich die Strukturen dadurch vielleicht etwas aufgeweicht haben, die vorher sehr hart waren. Das war also die eine, da waren sie Galionsfigur und dann eben für queere Menschen, für lesbische Schauspielerinnen, schwule Schauspieler. Was mich erschreckt hat, wir reden ja gerade über das Jahr 1993, als sie sich geoutet haben. Ja. Vor ein oder zwei Jahren war Karin Handschewski bei mir zu Gast. Tolle Schauspielerin war, Dresden-Tatort-Kommissarin, jetzt nicht mehr, ist quasi außer Dienst. Ja. Aber sie hat gesagt, es ist eigentlich immer noch genauso schlimm wie früher. Mir wird gesagt, ich soll nicht öffentlich machen, dass ich lesbisch bin, ich soll meine Frau, Freundin nicht mitbringen an den roten Teppich, weil sonst da auch wieder, Sie haben vorhin gesagt, der Daumen sich senken kann bei den Castings.
Ja, Karin macht das aber toll. Die hat natürlich durch die Tatortkommissarin hat sie einfach eine breite Öffentlichkeit. Und wenn du so und so viele Millionen Zuschauerinnen hast, kannst du nicht mehr so abgesägt werden. Das hat ja Ulrike Volkerts auch gespürt. Die hat sich ja ein paar Jahre nach mir aber immerhin auch geoutet, was ich ganz toll fand, ganz wichtig, weil die hatte irgendwie, wenn da 9 Millionen Leute zugucken, das hat eine Auswirkung und gleichzeitig gibt es dir eine Sicherheit, weil du nicht deswegen abgesägt werden kannst, das wäre zu offensichtlich. Ja. Und sie sägen auch nicht jemand ab, der fast 10 Millionen Zuschauer hat. So, das wäre nicht gegangen. Ich war ja nicht so berühmt, deswegen war das fragiler bei mir, das Konstrukt. Ja. Aber Karin, finde ich, macht das ganz toll und die hat auch eben, wie Ulrike, hat einen anderen Rollentypus ja auch für sich geschaffen, also dass sie manchmal so ein bisschen die kleine Verbitterung spielt oder so. Das ist auch nicht das wäre völlig uninteressant für sie, glaube ich, dass sie irgendwie als die Beauty durch die Fernsehwelt geht, sondern die hat so eine große Individualität und eine Stärke und sie wirkt auch intelligent. Das finde ich total wichtig. Das war früher bei den Frauenrollen in den 50ern nicht die Anforderung in erster Linie, sondern das war irgendwie, der Lidstrich musste sitzen und die sollten schlank sein und gut, schlank sollen sie immer noch sein und liften tun sie sich auch gut, anderes Thema, ich will ja niemand bashen. Aber Karin trägt auch dazu bei, dass das Frauenbild im Fernsehen sich etwas geändert hat.
Ich finde auch, dass sie es toll macht, aber wie traurig ist es, dass es 30 Jahre später so wieder eine Initiative braucht und dass man quasi wieder gegen die gleichen Mauern eigentlich rennt, das muss sie doch traurig machen.
Ich fand es toll, Act Out, da hat sie ja stark führend mitgemacht, obwohl sie es waren, glaube ich, wie viel waren es, die sich geoutet haben? 100, waren das 150? Also sehr viele aus der Branche.
Das war eine Süddeutsche Zeitung, das war eine ganze Menge.
Es war eine richtige Bewegung. Wir outen uns jetzt, wir sagen, dass wir es sind. Und da war, also im Vergleich zu mir, ich war halt eine. Wenn ich als Einzelne das mache, bin ich viel angreifbarer. Da kann man schneller sagen, die wollte sich wichtig machen oder die, so was ja auch gesagt hat, hämische, wirklich abfällige Bemerkung, die hat's nötig oder was weiß ich. Und da das so viele waren, konnte man sagen, das konnte man nicht mehr so wegwischen. Und da waren ja auch Udo Samel oder bei einem Schaubühnenschauspieler, den ich sehr verehre und der ja auch schon älter ist, der ist ungefähr, glaube ich, so alt wie ich. Und der hat da auch noch mitgemacht, einfach um die zu unterstützen. Und das waren Uli Mattes zum Beispiel, der war damals Präsident der Filmakademie. Das war total wichtig, diese Leute, die so geschätzt wurden, weil sie Hamlet spielen oder Richard den Dritten und so. Und
aber nochmal, 3 Jahrzehnte nach ihnen, immer noch diese Kämpfe.
Ja, das es ist
in einer,
ja nicht,
in
es
einer
ist
doch
ja
so aufgeklärten
so.
Welt und geöffnet.
Ja, scheint's. Ich kann nur sagen, es gibt viele Parallelzustände in unserer Gesellschaft. Es gibt den Zustand der völligen Emanzipiertheit. Was weiß ich, Berlin-Schöneberg, Freitagabend geht alles. Aber in einem kleinen Dorf in Schwaben oder Bayern oder auch Norddeutschland am Montagmorgen um 8 geht dann doch nicht mehr alles. So, und das passiert ja in derselben Gesellschaft. Ja. Und viele haben auch gesagt, als Klaus Wowereit regierender Bürgermeister wurde und der das gesagt hatte, ich bin schwul und das ist gut so. Ach, jetzt sind schon die Bürgermeister, jetzt kann man wohl nicht mehr Bürgermeister werden, wenn man nicht schwul ist und sofort auch. Mhm. Und dann wurde gesagt, sobald einer Regierender sein kann, dann hat sich das alles erledigt. Das stimmt natürlich nicht. Ja. Auch er war ein Sonderfall. Wir waren alle, vor 30 Jahren waren wir Einzelne, die dazu beigetragen haben und die Gemüter erhitzt haben. Und jetzt waren es eben ganz viele. Und das ist auch nicht so, dass alle dabei waren, sondern komischerweise haben die Kolleginnen und Kollegen oft das Gefühl, sie müssten sich bei mir entschuldigen, wenn sie zum Beispiel nicht bei Act Out mitgemacht haben oder so, dass sie gesagt haben, du, hätte es auch gerne gemacht, aber ich kann es noch nicht und meine Großmutter lebt noch und solange die lebt, kann ich mich unmöglich als homosexuell outen oder so. Und diese Zustände von Emanzipiertheit, von totaler Offenheit und ziemlich rigider Ablehnung, die gibt es noch einfach, weil die Familien, da gibt es eine Oma, da gibt es einen Vater, da gibt es Geschwister, die vielleicht, die wissen, dass es wäre politisch korrekt zu sagen, ich habe nichts dagegen, aber tief drin sind sie es nicht, sind sie nicht einverstanden. Und das wird auch noch sehr lange brauchen. Und wir müssen einfach damit leben, dass es diese verschiedenen Zustände gibt und uns dann entscheiden, dass wir diesen fortgeschrittensten, aufgeklärtesten Zustand unterstützen und dazu beitragen, dass er sich verbreitet, indem wir uns eben outen. Das ist unser Teil, den wir beitragen können.
Was bei Ihnen so schön ist, dass Sie es ja immer auch mit Humor verknüpft haben. Ich hoffe, er ist Ihnen auch nie vergangen. Also nee, hat zumindest so gewirkt. Nach außen. Sie haben immer so schön gesagt, das ist ein so schönes Zitat, ich wurde lesbisch auf dem zweiten Bildungsweg. Ja, genau. Das heißt, da war eine große Wende in Ihrem Leben.
Ja, das war irgendwann. Mit Ende 30 habe ich mich zum ersten Mal in eine Frau verliebt. Mhm. So. Und das war ja, und deswegen sage ich, also ich bin keine klassische Lesbe, weil ich natürlich in der Pubertät, in dieser wichtigen Zeit, war ich heterosexuell orientiert. Ich war in meinen Klassenkameraden verliebt und davor schon in Elvis Presley. So, das waren Männer. Mhm. Übrigens alles Musiker. Das nebenbei gesagt. Aber wirklich, dass ich mich öffnen konnte für den Sex mit einer Frau und auch überhaupt für eine Beziehung mit einer Frau, da musste ich erst ein Selbstbewusstsein tatsächlich errungen haben, damit ich das auch akzeptieren konnte, dass jetzt ich solche Gefühle habe. Weil wir sind ja aufgewachsen, da gehe ich nochmal zurück auf die 50er, 60er Jahre, mit so einem Bild, also ein Mädchen muss einen heirateten Mann, der einen halben Kopf größer ist, ein Jahr älter, ein bisschen mehr Geld verdient, ein bisschen schlauer ist. So. Und ja, das war aber so, das haben auch Eltern intuitiv wahrscheinlich so gedacht, das wurde gar nicht diskutiert, das sagte man, das passt gut und so. Und Ende 30 war ich so weit, dass ich hatte damals, meine erste Freundin war eine sehr viel jüngere Freundin, die war 20 Jahre jünger, dass ich sozusagen der definitionsgebende Part in der Beziehung war. Ich war schon bekannt, ich war eine bekannte Schauspielerin, ich habe genug Geld verdient. So, dass sich das umdrehte, dass ich auf einmal der Part war, der den Status gab. Und dazu musste ich erst so Ende 30 werden ungefähr, damit ich mich gelöst habe von diesem Denken, ich muss irgendwie nach oben gezogen werden sozial durch einen Mann. Nein, ich habe da gemerkt, ich brauche keinen Mann mehr. Ich bin selber hoch genug in meinem Status. Ich habe mir bewiesen, was ich kann. Ich habe Erfolg. So, und jetzt kann ich mich sozusagen zusammentun mit einer jüngeren Person. Ich hatte auch vorher schon jüngere Freunde zum Teil. Also jedenfalls, dass ich nicht diese Statuserhöhung von einem Mann erwartet habe.
Ich merke, da kommen bei mir ganz viele Fragen, einfach nur, weil ich neugierig bin. Und Sie sagen bitte auch, wo es dann gut ist. Also wo Sie, ne? Aber ich habe jetzt sofort an die 20 Jahre jüngere Freundin gedacht. War das für die nicht eine große Bürde? Dann die sehr bekannte, Sie haben es ja gerade selber geschildert, ne? Sie hatten den Status, Sie konnten das dann machen, war aber trotzdem natürlich eine große Wende in Ihrem Leben. Hat diese jüngere Partnerin das alles unbeschadet überstanden?
Die jüngere Partnerin war ja verliebt in mich. Die hat mich ja wie verrückt umworben. Okay. Sonst hätte ich das auch, glaube ich, da hätte ich schon auch Hemmungen gehabt. Aber die war sehr dezidiert und fand das ganz toll. Sie wollte mit dieser Person, die ich war, ja gerne zusammen sein und fand das auch schön mit dieser älteren Person. Es passiert ja, dass jüngere Menschen sich in ältere verlieben. Oh ja. Meistens sind es jüngere Frauen, die sich in ältere Männer verlieben, weil die dann Macht haben und irgendwie eine Ausstrahlung haben. Die müssen dann gar nicht mehr gut aussehen. Die können einfach Geld, Macht und Intelligenz oder sowas haben. Und dann verlieben sich die Frauen. So. Und auf einmal ging das von einer Frau zu einer Frau eben auch. Und die ist ganz unbeschadet da. Also der ist es gut gegangen damit.
Das freut mich.
Es war eher die Schwierigkeit, glaube ich, haben andere Lesben, die auch, oder auch schwule Männer, es gibt ja Altersunterschiede, nicht nur hetero Mann, junge, hetero Frau, sondern es gibt in allen Konstellationen das. Und oft haben die in den homosexuellen Kontexten die Schwierigkeit, sie wollen zugeben, dass sie homosexuell sind, aber zuzugeben, dass die Partnerin oder der Partner jünger ist, ist nochmal eine Riesenhürde. Mhm. Das ist irgendwie total angstbesetzt, weil es bei Homosexuellen viel negativer gewertet wird. Mhm. So älterer Mann, jüngere Frau, muss man nur die Bunte aufschlagen, das ist die Regel. Sagt man, was für ein toller Hecht, der kriegt noch die junge Frau ab und so. Und das ist was ganz anderes. Das ist bei Lesben, bei mir war das, ging es überhaupt nicht. Bei Männern sagt man ja irgendwie Potenz und muss die junge Frau her oder so. Mhm. Bei mir war es eher das, was ich eben versucht habe zu beschreiben, dass ich sozusagen genug war für mich selber, um das auszuhalten, dass ich nicht von jemand anders aufgewertet werden muss, sondern ich konnte da unterstützend sein oder so wie immer.
Wir haben Ihre vier Brüder, haben Ihre Eltern noch gelebt?
Mein Vater hat nicht mehr gelebt, meine Mutter hat noch gelebt.
Wie hat die Familie, die ja dann doch in Tübingen eher einen konservativen Kreis gebildet hat, wie hat die das aufgenommen?
Also mein Bruder Albrecht, der war ja damals Landrat, glaube ich, der hat es sich angehört und hat nichts Negatives gesagt, aber ich glaube, es war schwer für ihn, weil in Tübingen natürlich wie verrückt gequatscht wurde. Mhm. Und das habe ich gemerkt, weil mein einer Neffe, der war auf derselben Schule wie ich auf dem Uhland-Gymnasium, wir waren alle Brüder und ich und die Nichten und Neffen aus Tübingen waren alle auf derselben Schule. Das heißt, wir hatten Lehrer, die uns alle kannten. Und der erlebte zum Beispiel, dass ein sehr netter Biologielehrer zu ihm kam, als ich mich geoutet hatte, zu dem Otto, und sagte: Die Maren, sie war so ein nettes Mädel.
Und ist jetzt quasi verloren.
Ja.
So klingt's, ne?
Das war ganz irgendwie, das tat ihm wahnsinnig leid. Und der Otto musste das dann aushalten. Die mussten das in Tübingen aushalten. Und mein vierter Bruder war ganz solidarisch und seine Frau vor allem. So, die waren vor allem sehr nett, haben meine Freundin wahnsinnig nett aufgenommen und so. Das war ganz toll. Und dann, egal, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ein Bruder fand es ganz blöd und ein anderer Bruder sagte, Mensch, das macht nichts. Ich weiß, dass es unabsichtlich war. Und ich habe ja festes Schuhwerk.
So.
Ich bin ja nicht.
Sie haben schon gewusst, ne, dass wir hier getreten.
So, und der eine sagte dann, Maren, das finde ich toll von dir, hätte ich dir gar nicht zugetraut, sagte auch einer der Brüder. Mhm. Das war der am direktesten sein Lob dann. Das war. Mhm. Ja.
Und Ihre Mutter haben wir vorhin schon gelobt, so in dem, was sie Ihnen mitgegeben hat, immer im zeitlichen Kontext gesehen. Wie hat sie das aufgenommen?
Meine Mutter
hat sie
damals
so abperlen
schon,
lassen? Oder?
Ja, das hat sie, also sie war, hatte nicht direkt, sie hatte keine Vorurteile. Sie, man muss sagen, sie war schon ziemlich alt und war nicht mehr ganz, also das war ihre Werte von früher waren nicht mehr so ganz durchschlagend in ihrem Hirn irgendwie drin. Und dann habe ich meine Freundin auch vorgestellt und dann war das irgendwie okay. Ja. Ich glaube, sie war einfach froh, dass ich keinen Mann mitgebracht hatte, weil sie das Gefühl hatte, diese Männer haben mich immer durcheinander gebracht und die können den schönsten weiblichen Lebensentwurf total zunichte machen. Dachte meine Mutter, glaube ich.
Tatsächlich,
und
wann ist sie denn auf die Erkenntnis
gekommen? Naja, sie hat ja miterlebt. Sie hat ja miterlebt, die ganzen, wie gesagt, in ihrer eigenen Generation, die ganzen Frauen, die nur auf die Uni gingen, um einen Mann zu heiraten und so. Das war ja nicht das Konzept. So. Und dann in den 50er Jahren war es ja auch nicht so, dass es vor Frauenemanzipation gebrüllt hat, das Ganze. Sondern sie hat immer gesehen, dass die Frauen irgendwie sich anpassten, auch an die Erwartungen der Männer. Und deswegen, da sah sie eine Gefahr drin für mich und war irgendwie zufrieden dann, dass ich mit einer Frau komme. Sie hat es, glaube ich, auch nicht so ganz ernst genommen, aber sie war irgendwie jedenfalls erleichtert, so wie sie auch irgendwann ja tatsächlich akzeptiert hat, dass ich Schauspielerin werde oder Kabarettistin. Mhm. Es war am Anfang, begabt durfte ich sein, aber einen Beruf draus machen war natürlich schwierig, weil wird das Kind davon leben können. Mhm. So, und das waren Dinge, die hat sie bei meinem ersten Konzert dann in Tübingen, hat sie das gesagt, dass sie das gut fand und dass sie, da hat sie zu mir gesagt, du hast was ganz Eigenes geschaffen mit dem. Und das war so, das war, kam nie vorher in Bezug auf meinen Beruf was Positives. Und da hat sie auf einmal das gesagt, das hat mir so viel bedeutet. Das heißt, sie hat mir ab einem bestimmten Punkt hat sie gesehen, das ist richtig, dass ich diesen Beruf mache. Und dann hat sie auch akzeptiert, dass ich nicht den üblichen, für sie üblichen Weg, dass ich einen Mann heirate, einen promovierten Mann. So. Und Juristengattin werde oder so, was auch immer. Da hat sie das akzeptiert und hat mich darin weiter bestärkt. Und in diesem Denken war auch, glaube ich, begründet, dass sie dann diese Frau, dass sie das akzeptiert hat. Ja. Sie hat gesagt, sozusagen, das ist ja eine Freundin. Und da habe ich ihr schon gesagt, wir sind nicht nur Freundin, sondern wir, das wollte sie dann nicht so genau hören. Aber sie hat das akzeptiert. Und ich weiß noch, dass sie damals dann mit meiner damaligen Freundin gerne eine Zigarette geraucht hat.
Oh ja.
Da haben die sich verbunden. Da hatte ich schon mit dem Rauchen aufgehört. Aha. Und die haben dann zusammen geraucht. Ja. Das war ganz harmonisch.
Toll. Also dieses lesbisch auf dem zweiten Bildungsweg, das ist wirklich sehr, sehr schöne Formulierung. Und danke, dass Sie uns da jetzt so ein bisschen mitgenommen haben.
Ja, weil Sie es sind, Herr Assenheim.
Ja, Dankeschön, das ist ja sehr persönlich. Und ich wollte da natürlich nicht irgendwie was aus Ihnen rauskitzeln, was Sie lieber dann
haben Sie
auch
aber.
Für sich. Dankeschön.
Aber ich wollte es gar nicht lieber für mich behalten.
Ja, nee, ist toll. Und ich habe ja vorhin gesagt, Sie sind da so eine Art doppelte Galionsfigur. Einmal was den Humor betrifft, dann auch im Fernsehen und eben auch was ihr Outing 1993, das hat schon was bedeutet und ich glaube, es hat auch bis heute Bedeutung. Empfinden Sie es so?
Ja, ich empfinde es so, weil jetzt immer noch Menschen kommen, die sich bei mir bedanken, die zum Beispiel sagen, den Abend, wo du bei Biolek warst mit deiner Freundin, an dem Abend habe ich es meiner Mutter erzählt oder sowas. Und ich merke es auch an den Würdigungen, die ich kriege. Also ich merke, dass die Leute checken, dass das damals ein wichtiger, guter Schritt war. Und damals fanden sie es alle, wer interessiert sich, wen interessiert das Privatleben meiner Frau Kreumann? So. So. Und jetzt kriegen sie mit, dass das schon nicht geht, ohne dass man sich outet. Weil Rosa von Braunheim hatte ja andere geoutet. Ja. Das war ja ein großer Skandal, dass er Biolek und Habeck Kerkeling geoutet hat. Haben alle gesagt, unmöglich, das geht gar nicht. Aber mir war klar, was er wollte. Er wollte, dass diese Verlogenheit aufhört, dass es angeblich niemand gibt, der sich dazu bekennt, also der homosexuell ist. Er wollte einfach sagen, es gibt uns. Das war der falsche Weg. Aber daraus habe ich zum Beispiel geschlossen, also wenn es jemand widerfährt, wie es mir dann widerfuhr, über den zweiten Bildungsweg, dann haben wir die Verpflichtung, oder ich möchte dann eine sein, die es selber sagt. Ja. Man muss es selber sagen, damit es auch gedruckt werden kann und damit es meine Verantwortung ist. Und es war zum Beispiel Habe Kerkeling und Biolek haben nicht darunter gelitten, dass sie geoutet wurden, weil der Böse war Rosa.
Ja.
Der es sagt, ist immer der Böse. Und die anderen waren dann Opfer. Da hat man schnell sofort diese Opfer Täter-Konstruktion so gemacht und Rosa war eben ganz böse. Und deswegen war klar, wir müssen uns selber outen, nur so geht es, sonst gehen wir ja über eine andere Person hinweg. Man muss es selber machen und genau das erregte so viel Anstoß, weil die Leute dann sagten, ja, die sich outen, die machen sich wichtig. Es wird heute auch noch gesagt über diese Act-Out, und die vielen, die da den Mut hatten, das zu machen, wird gesagt, ja, das ist Publicity oder so. Es wird sehr schnell negativ gewertet.
Die Reaktion gab es tatsächlich.
Ja, ja.
Sie haben sich aber nicht überlegt, irgendwann nochmal umzuschulen. Also nach dem zweiten Bildungsweg quasi wieder eine...
Nochmal jetzt auf die Volksschule gehen.
So, nochmal, genau. Nochmal zurück auf los.
Fühle mich sehr wohl mit dieser Definition auch. Also das ist alles gut.
Ja, was ich so toll finde, ist, dass Sie sind jetzt 76.
Ja.
Habe ich da richtig gerechnet?
Ja.
Sie sind jetzt so, so erfolgreich. Auch das ist es, was nicht vielen Frauen vergönnt ist, dass sie wirklich im Alter, das klingt blöd.
Es ist aber so.
Im Alter nochmal so erfolgreich sind oder noch so erfolgreich sind. Sie kriegen die Grimme-Preise ja nur so hinterhergeworfen und das Bundesverdienstkreuz und Dieter Hildebrand
Ehrenpreis und so. Ja.
Wirklich. Bei Ihnen zu Hause muss ja aussehen wie so ein Karnevalsverein. Aber das muss Sie doch unheimlich stolz machen.
Der macht nicht aus. Also es ist total angenehm, es ist total schön, es freut mich und ich fand es so überraschend, also als dieser erste Grimme-Preis, wo ich überzeugt war, dass Grimme-Preis ist was ich nie kriege, weil diese Art von Humor oder Entertainment oder was ich da mache, das interessiert keinen. Und die Leute, die wirklich Macht haben im Fernsehen, die finden das das ist, die finden das unbedeutend. Und dann auf einmal war es anders. Und ich hatte mich schon damit abgefunden, dass sie das alle unbedeutend finden, dass ich eben es trotzdem mache. So. Und ich war auch ganz glücklich, war vor allen Preisen auch schon ein glücklicher Mensch. Ich war dankbar, dass ich in diesem Beruf arbeiten kann. Mhm. So, das war ja nicht selbstverständlich gewesen, das habe ich mir ja auch erkämpft. So, und dann kamen diese Preise und das Schöne war, das Überraschende, ich hatte nicht drauf gewartet und das war dann wie so eine Zugabe im Konzert, das war wie ein Geschenk. Ich war schon glücklich und dann kommt so eine Würdigung und das war so, es war so eine Erleichterung und ein riesiges Geschenk. Es war einfach wahnsinnig schön und das konnte ich deswegen so genießen, weil ich es nicht erwartet habe. Mhm. Ich finde es immer schwierig, wenn man so auf Ehrungen oder Preise hinarbeitet und denkt, ich will, ich Ehrgeiz, ich, das muss ich noch schaffen. Nee, war, hatte ich längst aufgegeben. Mhm. Und dann auf einmal kommt es. Es war, es ist wunderbar.
Aber wenn man mal den Preis fürs Lebenswerk bekommen hat, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ne? Da gucken die dann so bei Wikipedia mal nach.
Ja, ja.
Müssen wir mal.
Ja, ja. Ich habe das immer so, ich habe ja mehrere Lebenswerkpreise gekriegt und ich formuliere das dann so, um dass ich sage, diese Preise geben mir Schwung und Rückenwind für das, was ich noch vorhabe. Manche, also gedacht ist es ja irgendwie, dass man das noch überreicht kriegt, bevor man ins Grab singt. Und ich nehme das als Impuls, jetzt noch eine neue Phase zu erleben.
Und da empfehle ich jetzt nochmal In My 60s, ihr Bühnenprogramm zu sehen, weil nicht jeder von uns jetzt im November nach Berlin kann.
Ja, das stimmt.
In der Mediathek angucken.
Toll.
Und die 7. Staffel von Kreumann, auch ein großes Vergnügen. Da nähern sie sich nämlich den Reality-TV-Formaten an. Da kommen also zwei Dinge zusammen, die man bisher auch nicht unbedingt zusammengetan hätte. Und da entsteht eine großartige Komik, auch das möchte ich allen ans Herz legen. Frau Kreumann, ich freue mich sehr, dass Sie da waren.
Ach, ist schon vorbei?
Leider.
Nee.
Leider, ja.
Mensch, Herr Assenheimer, ich habe mich gerade warm gesprochen.
Ich hoffe, Sie haben sich wohlgefühlt.
Sonst hätte ich nicht so viel von mir preisgegeben.
Ja. So, jetzt bin ich gespannt, wann Sie das nächste Mal Kartoffelsalat anbraten. Bei uns wird es weiter eine Rolle spielen, da können Sie sicher sein.
Das ist toll, ich danke Ihnen sehr.
Dankeschön, es hat großen Spaß gemacht.
Assenheimers Promi-Talk, jede Woche neu, auch in der ARD-Mediathek. SWR 4, da sind wir daheim.